Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, dem Tech-Podcast der IT-Ventif AG. Ich bin wie immer Alex und habe wieder einen spannenden Gast für euch heute zu mir in mein virtuelles Studio eingeladen. Thema der heutigen Folge ist Einstieg ins Hacking, Tipps und Erfahrungen mit Marco Achammer von Marco Achammer IT Security Consulting.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, Marco. Den Termin haben wir ja doch recht oft verschoben, was hauptsächlich an mir lag. Ja, du bist seit kurzem selbstständig, muss man dazu sagen, was mich sehr freut. Also Marco und ich, wir kennen uns von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da war er als eine Art Leiharbeiter im Einsatz. Also wir hatten damals gesagt, wir machen den ganzen IT-Support, den wollen wir auslagern, weil wir selber halt kaum Zeit hatten für diese ganzen Sachen. Also wirklich so die Standard-Brot- und Butter-Tätigkeiten in der Administration. Und da hat man mir dann unter anderem den Marco zur Verfügung gestellt. Und Marco, ich muss sagen, mich hat es damals schon sehr begeistert, wie tief du dich in Themen reinknien kannst. Du hast damals auch eine kleine Lösung gebaut, um so typische Probleme wie Kennwort-Zurücksetzung und User-Neuanlage im Active Directory und so halt mit einer einfachen Oberfläche abzuwickeln. Und genau, danach bist du dann nach deiner Ausbildung nach Nürnberg beruflich gewechselt. Ich glaube, das darf man sagen, ja?
Norris Network? Ja, darf man sagen. Ist ja genau. Öffentlich einsehbar.
Genau. Da warst du dann bei Norris Network und mittlerweile hast du dich selbstständig gemacht im Bereich IT Security Consulting, was ich natürlich nachvollziehen kann, weil das ist ein sehr großes Spielfeld, in dem wir uns da aufhalten. Und du hast da natürlich auch eine Menge Zeit in deine Zertifizierung reingesteckt. Magst du uns mal kurz erzählen, welche Zertifikate du aktuell so inne hast?
Gerne. Also aktuell, ich habe auch angefangen mit dem EJPT. Das ist ein Einsteigerzertifikat für Interessierte. Ich sag mal, da brauchst du jetzt erstmal ein paar Grundlagen aus der IT, um das zu bestehen. Ja, dann den ECPPT. Das ist jetzt schon ein fortgeschritteneres Zertifikat, auch dann speziell auf Pentesting. Dann den CRTP. Da geht's eher um Active Directory und Active Directory Certificate Services. Und den OSCP, was so der Meilenstein eigentlich war. Das war, ja, als wir uns kennengelernt haben, du hast das ja vorher schon erwähnt, früher eigentlich schon so mein Traum und Ziel, diesen OSCP irgendwann zu bestehen, weil der einfach in der Szene so als, es ist ein Einsteigerzertifikat, aber schon ein sehr schweres Einsteigerzertifikat. Und ja, den habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, 23 bestanden. Und ja, seitdem bin ich jetzt in der IT-Security mit aktiv. Und in der IT bin ich ja auch schon, wie du schon gesagt hast, seit über 10 Jahren und in der IT-Security seit knapp 10 Jahren und vor allem interessiert in der IT-Security. Und um es nochmal abzurunden, wie du schon gesagt hast, ich habe Systemadministration gelernt, war dann bei dir mit ausgeliehen, habe dann bei euch mitgearbeitet, habe danach bei der Norris Network gearbeitet als IT-Security-Analyst. Das ist dann so die Verteidigerseite, um Unternehmen zu schützen. Und bin jetzt, ich nenne mich IT Security Consultant, man hat da ganz viele Tätigkeiten, aber ein Themenschwerpunkt von mir ist eben das Penetration Testing.
Ja, das ist, wie gesagt, halt ein sehr, sehr großes Spielfeld, da kann man sich richtig austoben und gerade das Thema OSCP, ich habe den damals auch mal versucht zu machen und das ist ja schon eine recht zeitaufwendige und nervenaufreibende Prüfung. Man hat wie viel Zeit insgesamt?
Also du hast insgesamt 48 Stunden fürs Zertifikat und davon 24 Stunden, also die ersten 24 Stunden für den praktischen Teil. Das kann man sich so vorstellen, dass man einfach VPN-Zugriff auf eine Umgebung bekommt und muss dann da sich durch die ganzen Maschinen, durch das Lab hacken und muss Flags sammeln. Und nach den 24 Stunden wird einem dieser Zugriff eben abgedreht und man muss einen Report schreiben. Und in diesem Report, das ist dann ja wie ein Pentest-Report eben ist, ausführlich. Und man muss dann eben beschreiben, was man gemacht hat, was man gefunden hat und auch ja Empfehlungen geben, was man eben dagegen machen kann.
Ja, macht ja auch definitiv Sinn. Ja, und das Ganze auf Englisch nach NIST-Standard und das ist schon, daran bin ich damals zerbrochen an dieser Aufgabe, weil ich war so durch nach den ganzen Labs, dass ich dann einfach das nicht mehr auf die Pfanne gekriegt habe, diese Doku noch zeitnah zu schreiben, weil irgendwann bist du halt auch platt, willst schlafen und du willst dir ja keine Infusion mit Red Bull legen, damit du das Ding schaffst, also das ist dann genau der Punkt gewesen bei mir. Naja, aber wirklich, wirklich spannend. Darf ich mal fragen, wie alt bist du aktuell?
Ich bin jetzt 32.
Ja, das ist geil. Also das finde ich wirklich beachtenswert, wenn man in dem Alter jetzt schon so weit ist mit diesen ganzen Zertifizierungen und das Ganze wirklich so leben kann. Du hast ja gerade aufgrund der Zertifikate das auch schon gesagt, Schwerpunkte bei dir, Active Directory, Schwachstellenmanagement und Ethical Hacking. Und das ist halt wirklich genau das, was die Welt, glaube ich, aktuell braucht, weil wir machen ja ähnliche Dinge bei uns und es wäre so viel vermeidbar, wenn man sich damit mal beschäftigen würde im Unternehmen, dass man halt wirklich mal diesen Blick von außen hinbekommt, um zu schauen, wo haben wir eine offene Flanke mit Internetrichtung oder Internetfacing, wie sieht's bei uns in unserem Verzeichnisdienst aus und wie verwundbar ist denn unser Personal, also Schwachstelle Mensch, die Human Firewall, wie es marketingtechnisch ja gerne mal genannt wird. Und genau, da freue ich mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, weil ich glaube oder hoffe für dich, dass du jetzt mit deiner neu gegründeten Firma auch durchaus da gefragt bist für an dem ganzen Thema. Deswegen Thema heute Einstieg ins Hacking. Da hoffe ich, dass du uns so das eine oder andere Thema erzählen würdest oder kannst. Und dann hätte ich hier schon mal die erste Frage für dich. Wie du da reingekommen bist in das Ganze, haben wir jetzt gerade im Prinzip schon aufgebröselt über die Noris und halt eigenes Interesse. Gab es denn einen Schlüsselmoment oder ein prägendes Erlebnis auf deiner Reise dahin?
Thema Einstieg ins Hacking. Ich fand damals Hacking, dieser Begriff Hacking, war schon immer so mystisch, war so negativ behaftet, war böse, war interessant für mich. Aber wenn man in die Materie einsteigt, dann stellt man eigentlich schnell fest, dass Hacking eigentlich eher so ein Werkzeug ist und dieses Interesse weckt, Sachen erstmal kaputt zu machen und zu verstehen, warum und wie Sachen funktionieren und dieses, ich mache etwas böswillig kaputt, das sind eigentlich so die Cracker. Also das ist einfach nochmal so ein anderer Begriff. Und ja, Hacking fand ich, wie gesagt, schon immer interessant. So wirklich eingetaucht bin ich, als ich mit der Ausbildung fertig war. Also, dass ich in die Richtung Pentesting gehen will, das war für mich eigentlich schon früh klar. Und bei der Recherche übers Pentesting ist mir auf YouTube der Daniel Mriskos aufgefallen. Den kennst du ja auch mittlerweile. Ja. Und das war für mich so ein Meilenstein in meinem Leben, weil er hat so YouTube-Videos über Pentesting gemacht und ich habe da immer gesehen, der könnte da bei dem ein oder anderen Thema dann noch Hilfe brauchen, weil er da so eine Schulungsplattform gelauncht hat und ich habe ihm da dann meine Hilfe angeboten 2017 und das war so für mich dann ja auch so ein Schlüsselmoment, wie ich dann in dieses Thema tiefer eingestiegen bin, weil ich jetzt seit 2017 auch eng mit dem Daniel eben befreundet bin und wir so gut wie täglich auch Kontakt haben. Und aus meiner Kindheit habe ich noch einen Schlüsselmoment. Das war, weil ich ja schon immer ja auch viel am PC verbracht habe damals. Und ja, das ist ja immer so, den Eltern passt es ja nicht, wenn die Kinder dann so viel Zeit am PC verbringen. Und mein Vater hat dann irgendwann die Fritzbox, also das WLAN ausgeschalten und was macht man? Man zieht ein 10 Meter LAN-Kabel rüber und dieses ganze Zeug, immer das zu umgehen, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das war dann ja sehr interessant und hat mich jetzt bis jetzt auch noch dran gehalten, einfach an diesem Thema dran zu bleiben.
Kann ich nachvollziehen. Das sind so diese Überlegungen, wie kann man was umgehen? Und das finde ich gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr spannend. Wir hatten das mal im Bekanntenkreis, wo auch die Kinder die ganze Zeit an dem Handy der Mutter hingen und irgendwas gespielt haben. Hat sie dann irgendwann die Mutter gesagt, jetzt habt ihr noch 2 Minuten und dann geht nichts mehr. Und ich habe mir bloß gedacht, na, schauen wir mal. Und da gab es irgend so eine Parental Control App, da hat sie das irgendwie eingestellt und ich habe dann auf die Uhr geguckt, nach 10 Minuten waren die Kinder immer noch am Spielen. Habe ich gesagt, du, das mit deiner App da hat aber nicht funktioniert. Nee, die können nicht mehr spielen. Dann sage ich, ja, guck doch mal, die spielen immer noch. Ja, okay, dann schalte ich das jetzt aus. Drück drauf, sagt so, jetzt geht gleich nichts mehr. Die spielen weiter. Sage ich, lass mich mal. Sage ich, Jungs, könnt ihr mal bitte das WLAN an dem Handy wieder einschalten? Alle geschockt, warum? Naja, das Signal von der App der Mutter kommt halt nur an, wenn das Gerät halt auch gerade Internetzugang hat irgendwie. Also, tja, aber das finde ich halt genau, das ist das Interessante, wenn man halt wirklich guckt, wie kann man irgendwas umgehen, was irgendwie standardisiert so und so funktionieren sollte. Wie kann man Sachen manipulieren, verändern. Das ist auch gerade im elektronischen Hardware-Bereich so Themen wie Mod-Chips irgendwo in eine Spielekonsole reinbauen. Ich habe jetzt tatsächlich meine 1er-Switch erst mit einem Mod-Chip ausgestattet. Mir macht auch Löten Spaß, muss ich sagen, von dem her. Das ist halt schon cool, einfach um zu sehen, es gibt Leute, die machen sich Gedanken, wie kann ich was so manipulieren, dass es danach andere Sachen tut, als das, wofür es eigentlich da war.
Ja.
Das ist schon richtig cool. Ja, der Daniel, weil du den gerade angesprochen hast, den kenne ich tatsächlich auch, weil der halt verdammt gute Dokumente schreibt und Vorlagen baut aus dem Bereich Compliance, Prozessbeschreibungen oder auch Zeitabschätzungen. Weil ganz häufig ist ja so, Leute wie du und ich, wir sagen halt, ihr müsst Aufgabe XY in euer Tagesgeschäft mit aufnehmen. Zum Beispiel Härten von Servern, Serversysteme. So, das ist jetzt mal eine Aussage und dann steht es halt im Report drin und der Auftraggeber sagt dann, ja, cool, muss man machen. Okay, habe ich verstanden. Aber nirgendwo steht halt, wie viel Zeitaufwand steckt dahinter. Und das finde ich beim Daniel wirklich geil, weil er halt die Aufgabe sehr detailliert beschreibt. Was heißt denn das überhaupt und wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Und dann stellt sich ganz schnell raus, wenn man mehr solcher Tasks in seinem Report drin hat, dass du eigentlich einen Admin einstellen musst oder einen externen Dienstleister brauchst, weil du das mit deiner eigenen Mannstärke oder deinem eigenen Personal gar nicht abdecken kannst, was da gefordert wird. Und deswegen mag ich die Dokumente von ihm so gern. Werde ich auch unten in die Shownotes mit reinschreiben. Guckt euch das an. Ihr könnt euch diese ganzen Dokumente auch auf GitHub runterladen beim Daniel auf seiner Website. Da sind auch die Links zu seinem Git-Repository. Da kann man die Sachen dann auch direkt in die eigene Produktion mit aufnehmen. Also das ist schon super.
Ja.
Ja, danke erstmal dafür. Und was waren denn so deine größten Herausforderungen jetzt gerade bei Gründung? Du bist ja jetzt ein Startup sozusagen.
Ja, nicht ganz. Also ich bin schon seit 21 eigentlich selbstständig, aber da im Nebengewerbe. Aber vor allem dieser Drive, da jetzt wirklich durchzustarten, das hat dann mit Corona eigentlich dann gestartet. Also auch da habe ich dann angefangen, diese ganzen Zertifikate zu machen. Und eigentlich war ich da im Nebengewerbe schon selbstständig, hatte einen Fulltime 40-Stunden-Job bei der Noris und habe nebenbei noch Vollzeit an diesen ganzen Zertifikaten gearbeitet. Also so Herausforderungen ist einfach Zeitmanagement, weil man hat ja auch noch Familie mit zu Hause. Aber grundsätzlich ist die Herausforderung, in diesem ganzen Dschungel erstmal klar zu kommen, weil, wie du es vorher schon ein paar Mal gesagt hast, es gibt in der IT oder allgemein oder auch in der IT-Security so viele unterschiedliche Themen. Und wenn man sagt, ich will jetzt mit dem Penetration-Testing anfangen, dann wird man erstmal auf 100 Themen stoßen, die interessant sind, aber man jetzt keinen direkten Einstieg findet, weil man ja alles lernen muss. Und ja, das war eigentlich so eine Herausforderung, diese Informationsflut, die es in der IT gibt. Es berichtet ja jeder über alles, sag ich mal. Und man muss sich da erstmal sortieren und ein bisschen ordnen, was gefällt mir, woher komme ich, also was sind denn auch so meine Kenntnisse, die ich bereits schon habe. Und ja, einfach diese Informationsflut, dass man eben nicht weiß, was es alles gibt und womit man anfängt. Das war eigentlich so die größte Herausforderung. Und ein Beispiel ist hier, welche Programmiersprache soll ich lernen? So, da kann man ja nicht antworten mit, lerne die und die Sprache, weil es kommt immer drauf an, was man denn damit machen will. Und genauso ist es eben auch im Ethical Hacking oder in der IT-Security allgemein.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und unterschreiben. Und das ist natürlich auch leider viel Marketing-Shishi, was da draußen so unterwegs ist. Egal welcher Hersteller, die versuchen natürlich, ihre Kunden irgendwie zu beraten und auch Interesse da irgendwie dafür zu wecken. Wenn man auf der ITSA jetzt mal drüber gegangen ist, hat ungefähr jeder Stand irgendwie ein Thema abgedeckt. Und das habe ich erst neulich in dem letzten Interview hier bei uns auf dem Kanal gesagt. Da wird sich mit Sachen beschäftigt, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Da werden auf einmal Lösungen für Probleme aufgetan, die wir noch gar nicht als Problem erkannt haben. Und deswegen ist es halt gerade so interessant. Und man muss halt auch eins dazu sagen, viele Kunden von uns haben halt auch kein Verständnis dafür, warum ein Pentest jetzt wichtig wäre. Manche wissen es vielleicht und die kommen dann mit einer klaren Aussage und sagen, ich möchte mal einen richtigen Pentest haben. So richtig, mit Zeitfenster und Scope-Definition und ja, mach mal. Und wenn du dann von außen drauf guckst, siehst du schon, oh je mene, also hier ist wirklich die Burg, die hat keine Mauern, da ist wirklich absolut offene Flanke. Und dann ja, könnte man sagen, okay, ich mache jetzt den Pentest, der kostet euch jetzt 10, 15, 20.000 Euro und du bist halt innerhalb von, keine Ahnung, 2 Tagen schon drin in dem System. Und da sage ich ganz oft zu solchen Interessenten und solchen Anfragen, lass uns erstmal ein bisschen niedrigschwelliger anfangen und mal ein bisschen klopfen und gucken, so wie beim TÜV, ja, also ein Türschweller, der durchgerostet ist, wo ich mit dem Finger schon durchkomme, da braucht man jetzt nicht großartige Überprüfung machen und Eintragung, weil du wirst sowieso nicht bestehen, du kriegst hier keine Plakette von mir. Und das ist genau der Punkt, also der super duper Pentest mit Hardcore-Hacking und sonst was und vielleicht auch noch Infiltration in ein Gebäude, der ist häufig gar nicht nötig und es ist ganz oft halt auch Geld- und Zeitverschwendung. Also jetzt nicht für uns, aber für den Kunden halt. Und ich erkläre dann auch ganz oft, wenn es dann halt so mit irgendwelchen hochgestochenen Sicherheitslösungen schon gearbeitet wird, du hast da irgendwie intern einen SQL-Server, der in einem eigenen Segment steht und in der eigenen Zone und vielleicht steht da auch nochmal eine Firewall davor, die halt in der Lage ist, wirklich nach verschiedenen Mechanismen zu erkennen, was passiert hier gerade, also macht hier gerade jemand einen Portscan, dann blocke ich das quasi weg. Und dieser SQL-Server hat aber im Test irgendwie eine Schwachstelle mit einem CVE-Score von 10. So, und dann muss ich sagen, ja, das ist mir relativ wurscht, ob das jetzt CVE 10 ist oder EUVD 10 ist, weil das Ding steht nicht direkt im Internet. Wenn du aber auf der anderen Seite irgendwo ein ERP-System oder irgendwas anderes für deine Kunden aufgesetzt hast, das Ding steht direkt in der Zone Internet, hat 10.000 Schwachstellen, die in der Kombination wesentlich dramatischer sind und ich über den Weg mir sozusagen über das Bein, über das zweite Bein in die Zone internes Netz und LAN einen Zugang auf dein internes Netz verschaffen kann, dann kümmere dich doch lieber mal um das, weil das ist halt einfach wichtiger. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schwachstelle ausgenutzt wird, ist wesentlich größer als dieser SQL-Server. Da muss ich ja erst mal rein, damit ich das überhaupt hinbekomme. Also ich brauche einen Foothold in der Umgebung, damit ich diese Schwäche ausnutzen kann. Und dann habe ich halt deinen SQL-Server. Cool. Dann kann ich noch Datenexfiltration vielleicht machen, wenn dann noch irgendwie so Billo-Absicherungen wie SA und Password benutzt wird. So, und dann bin ich halt auf der Datenbank. Dann mache ich einen Dump von den Daten und sage dann, du pass auf, hier, ich habe deine Daten geklaut, ich erwarte jetzt von dir 10 Bitcoins, weil ansonsten werde ich das Ganze halt entsprechend in 5 Tagen werde ich es veröffentlichen. Dann kriegt natürlich das Opfer erstmal Panik. Hätte man natürlich vermeiden können, wenn man den SQL-Server halt mal gepatcht hätte oder richtig konfiguriert hätte. Aber das sind genau diese Punkte und da muss man viel erklären, merke ich zumindest.
Ja, also merke ich auch. Ich habe immer Anfragen mit, ja, wir brauchen einen Pentest und dann ist immer so die erste Frage so, warum braucht ihr einen Pentest und wie kommt ihr denn überhaupt darauf? Und oft stellt sich dann heraus, haben sie halt gehört, dass man sowas braucht oder es ist eine regulatorische Anforderung, aber wie du schon sagst, man muss immer erst gucken, was hat denn der Kunde überhaupt schon im Einsatz, was für Sicherheitsmechanismen und da ist dann ein Pentest gar nicht immer die erste Wahl, weil ich sag mal, einfache Schwachstellen, die kann man eben mit einem Schwachstellen-Scan beispielsweise schon, also diese Low-Hanging-Fruits, die kann man eben mit einem Scan schon abdecken und wenn die Firma jetzt noch keinen Schwachstellen-Scan oder sowas implementiert hat oder noch gar kein EDR, XDR oder irgendwie eine zentrale AV-Lösung, dann braucht man da oder kein Patch-Management, dann braucht man da mit einem Pentest erst gar nicht draufschießen, weil da würde man dann so viel kleines Zeug auch finden, damit sich halt diese Zeit am Ende vom Tag wirst du ja, also man kann ja das ja, wie du es vorher schon gesagt hast, mit dem Autobeispiel, du kannst jetzt zu einem TÜV-Prüfer gehen und sagen, such eine Stunde lang nach allen Sachen, die du findest, oder nimm dir 4 Tage Zeit und nimm das Auto auseinander. Und am besten ist es natürlich, wenn er so die schwersten Findings, also die kritischen Findings mit aufdeckt. Und ja, das ist eben dann so der Punkt, wenn es dann so viele ganz kleine Sachen gibt, die werden in dem Pentest schon auch gefunden. Aber dann hast du wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, um halt die großen Probleme, noch die tieferen Probleme zu finden.
Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Es muss ja auch noch nachher lösbar sein. Ja. Weil wir haben das ganz häufig, wenn wir so richtig mit einer Analyse starten. So ein typischer Report bei mir hat meistens so zwischen 70 und 90 Seiten und da stecken eine Menge Aufgaben drin. Es gibt natürlich auch eine Tabelle dazu. Was ist der Punkt? Wie sollte man es lösen? Wer ist dafür zuständig? Oder wie kann ich es durch ein Produkt möglicherweise lösen, wie so ein Pflaster, was ich draufklebe auf das Loch? Und es muss ja irgendjemand auch noch A bezahlen und B auch zeitlich hinbekommen, das Ganze dann zu lösen. Und das ist auch wieder der falsche Weg, die Leute zu überfragen, weil das führt dann zu so einer Security Fatigue auf Seiten der Auftraggeber, weil die Admins sagen, oh, was soll ich noch alles machen? Ich führe hier gerade Windows 11 ein, ich habe gar keine Zeit. Oder die Geschäftsleitung sagt, ja super, jetzt hatten wir doch jetzt die letzten 10 Jahre kaum Geld ausgegeben für IT. Jetzt haben wir einmal jemanden beauftragt und jetzt kostet das jeden Monat Geld oder die kostet in Summe so und so viele Betrag X im 5-6-stelligen Bereich. Das ist ja alles Kacke, will ich ja gar nicht haben. So. Und damit haben wir im Prinzip genau das Falsche geschafft. Nämlich, dass ein sicherer Betrieb möglich wird, bedeutet natürlich, man muss sich erstmal lang machen, damit es überhaupt funktioniert. Und damit kann man die Leute auch verjagen.
Ja. Also ich kenne das ganz gut. Meistens ist es so, dass die IT-Abteilung eigentlich schon ganz genau weiß, wo sie steht, nur eben das Budget für solche Tests oft nicht da ist. Und was ich dann immer gern mache, ist, so ein Report hat ja immer ein Executive Summary, was eben für die Management-Ebene da ist. Und da kann man dann schon auch reinschreiben, wie es denn um die IT steht und dass eben die Ressourcen, die aktuell dafür aufgewendet werden, nicht im Verhältnis stehen zu dieser Sicherheitsschicht, die sie jetzt aktuell haben. Das heißt, da muss man ganz klar eben darauf hinweisen, dass ja die IT-Sicherheit, wie sie jetzt gerade gelebt ist, ja mit zu wenig Budget ausgestattet ist. Und auf der anderen Seite hast du im Report dann noch so eine Technical Summary, was dann diese technische Zusammenfassung ist, wo du dann eben für die Techniker und für die IT-Abteilung erklärst, was denn technisch das Problem ist. Und du hast jetzt von dieser Fatigue gesprochen. Also ich kenne das zu gut, und was ich hier immer gern mache, ist, wenn du eine Vielzahl oder eine große Anzahl an Findings hast, dann hast du die Möglichkeit, zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Lösungen zu unterscheiden. Und das gibt, also wenn ich merke, dass es da, dass der Test dann zu, der Report zu groß wird und zu lang wird, dann weiß ich im Voraus schon, ja, okay, das lesen sie sich einmal durch, aber am Ende vom Tag haben sie Fragezeichen im Gesicht. Und da nutze ich dann eben diese kurzfristigen und Quick Wins, die man eben machen kann, um im Nachgang den Prozess zu etablieren. Weil große Prozesse wie Patch Management, das ist nichts, was man auch von heute auf morgen etablieren kann, aber man muss es natürlich irgendwie ansprechen und erwähnen, und da gebe ich eben gerne Quick Wins mit, weil man da ja schon einen Großteil an Sicherheit gewonnen hat und das deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt, als jetzt alle langfristigen Lösungen umzusetzen.
Ja, wichtig, was du gerade gesagt hast, die IT-Abteilung weiß es ganz häufig schon, wenn die sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Ganz häufig kriege ich aber auch mit, dass denen das überhaupt nicht bewusst ist, was sie für Löcher haben in ihrer Infrastruktur. Großer Vorteil ist halt mit so einem Report, der ja dann auch natürlich an die Geschäftsleitung und den Datenschutzbeauftragten und so weiter geht oder den Vorstand, damit ist es kommuniziert, weil das merke ich halt auch immer wieder, es ist oft die Scheu davor, diese Probleme anzusprechen, weil gerade die Admins, die schon länger das Ganze machen, die Befürchtung haben, dass dann jemand ihnen vorwirft, ja, warum machst du deinen Job nicht? Ich beschäftige dich hier für viel Geld jedes Jahr, und jetzt kommt da jemand von extern und sagt, dies, das, da ist bei euch alles falsch. Und dann kann man halt sagen, nee, den Leuten darfst du keinen Vorwurf machen, weil die haben halt nur ihre 40 Stunden. Und wenn man die nicht regelmäßig auf Schulung schickt und ihnen die Zeit gibt, dass sie sich mit den Sachen auseinandersetzen, woher sollen sie es wissen? Ja, gerade Active Directory ist da so der Klassiker. Wenn du das Ding aufsetzt, weil du mal irgendwo auf einem Kurs warst, zum Beispiel bei der Q-Skills, schöne Grüße nach Nürnberg, oder bei der MITSM in München, auch dahin schöne Grüße, dann lernt ihr halt, wie man einen Windows-Server installiert und wie man Active Directory aufsetzt. Aber diese typischen Pitfalls, die danach noch da sind, das ist auch ein langer Weg, den Active Directory-Server sicher zu konfigurieren. Das ist da halt häufig nicht Bestandteil dabei. Ja, und wenn wir halt kommen und halt so ein Audit aufs AD fahren, da gibt's eine lange Liste an Sachen, die man noch tun muss. Aber ganz oft ist es dann so, ach so, ja, das habe ich nicht gewusst. Ja, woher denn auch? Wenn du dich nicht mit der Materie beschäftigt hast bis jetzt.
Ja. Ja, also ich kenne das auch zu gut, und deswegen nutze ich auch immer so die Möglichkeit, persönlich bei dem IT-Team, bei dem Pentest mit vor Ort zu sein, um eben von Anfang an gleich klarzustellen, ich bin nicht da, um jetzt gleich mit dem Finger auf euch zu zeigen, um zu sagen, hey, du hast da und da Mist gebaut, sondern, wie du schon sagst, das AD, das ist ja meistens auch strukturell gewachsen. Also man installiert ja nicht alle 2 Jahre sein AD neu, sondern manche ADs sind halt um die Zeit 2000 entstanden, und das wird halt dann in place immer geupgradet. Und was eben State of the Art war und Best Practice vor 5 Jahren, kann eben heute schon eine fatale Fehlkonfiguration sein. Und wenn man dann eben nicht regelmäßig auf einer Schulung ist oder eben weiß, was denn so die modernen Best Practices sind, dann ja, kann man dann schon auf die Nase fallen.
Ja, da ist der Klassiker des Kerberos-Kennwort vom Kerberos KRBTG-Account. Wenn ich dann sage, ja, das müsstet ihr regelmäßig ändern. Ja, machen wir. So, und dann guckst du halt im Audit rein. Das Ding wurde zuletzt vor 10.000 Tagen geändert. Das ist halt 27 Jahre. Glückwunsch. Also so viel zum Thema, machen wir regelmäßig. Sorry, macht ihr nicht. Also kümmert euch da bitte drum. Macht es zu einer Aufgabe, einmal im Quartal dieses Ding einmal zu resetten. Da gibt's schöne PowerShell-Skripte, fertige dafür. Lasst es einmal im Quartal laufen und prüfe, ob danach noch alles geht. Und dann ist dieses Thema doch schon erledigt. Also ja, die Erklärkurve, die Erklärnotwendigkeit ist da doch relativ hoch. Ja, und manchmal wird man auch so angeguckt, als ob man irgendwie nicht ganz dicht wäre, weil man irgendwie Gespenster sieht in der Umgebung. Aber ja, das ist halt nun mal so, ne?
Ja, kenne ich zu gut. Um wieder auf unser Thema zurückzukommen. Wir hatten ja gesagt, Einstieg ins Ethical Hacking oder Hacking allgemein. das Ethical Hacking an sich beschreibt ja eigentlich so dieses ethische, den verantwortungsvollen Umgang mit dem Hacking und ja, ein paar Grundlagen, wie man in dieses Ethical Hacking einsteigen kann. Da gibt es jetzt ja ein paar ja, Grundkenntnisse, die man mitbringen kann und sollte. Und grundsätzlich ist das eigentlich alles, was sich mit der IT beschäftigt. Also Netzwerkgrundlagen, Betriebssystemgrundlagen, Programmierkenntnisse, also alles, was auch so eine Fachinformatiker-Ausbildung beispielsweise mitbringt, ist perfekt geeignet, um in so ein Thema einzusteigen. Ich kenne jetzt aber auch ganz viele, die in der IT eben als Quereinsteiger tätig sind, weil es für die endgültige Arbeit, die man dann leistet, nicht unbedingt notwendig ist, aber um große Probleme dann eben zu verstehen oder um was zu troubleshooten, um Angriffspfade zu verstehen, ist es eben dann schon sinnvoll, ja, Netzwerkkenntnisse zu haben, wie funktioniert ein Webserver. Also da ist es dann eben schon sinnvoll, ja, generelles Wissen aufzubauen. Aber dieses generelle Wissen kann man eben nicht von heute auf morgen aufbauen. Also es gibt hier leider keine Abkürzung, wie man sagt, ja, wie kann ich jetzt schnell in dieses Thema einsteigen, sondern der Weg ist auf jeden Fall eher steinig und schwer. Und da gibt es, wie gesagt, keine Abkürzung dafür. Man muss einfach Disziplin mit aufbringen und ja, die Themen sauber abarbeiten nach und nach.
Das stimmt. Eine Frage hätte ich allerdings noch zum vorherigen Punkt. Wie wirst du denn wahrgenommen? Weil du hast gesagt, du redest dann mit den IT-Teams. Die gleiche Frage habe ich dem Janis Kienast hier schon gestellt und dem Donald Ortmann, die ja auch im Bereich Pentesting aktiv sind. Und ich erlebe das immer wieder aus meiner Perspektive, dass man halt manchmal so ein bisschen Anfeindung erlebt. So, ja toll, jetzt haben sie da irgendwem viel Geld bezahlt. Jetzt kommt der und zeigt überall mit dem Finger drauf, was wir falsch gemacht haben. Wie geht's dir da so?
Also habe ich jetzt auch schon erlebt, ist jetzt nicht meine hauptsächliche Wahrnehmung und schon gar nicht die Wahrnehmung von der ganzen Abteilung, sondern du hast immer mal wieder ein paar Leute dabei, wo du dann schon siehst, so, ja, okay, der will mir was Böses, aber grundsätzlich wissen die Leute schon, dass es halt, also ich kommuniziere das auch immer ganz offen, so ich werde, höchstwahrscheinlich werde ich was finden und wir werden auch denjenigen rausfinden, der das dann gemacht hat, aber das steht jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt steht eigentlich nur so die Sicherheit dahinter und was man besser machen kann. Also ich habe das jetzt noch nicht so wahrgenommen, dass es da wirklich so Anfeindungen gibt. So klar, du wirst jemanden merken, der dann vielleicht ein bisschen bockig ist, wenn man mit ihm über das Problem spricht, was er da eigentlich vermurkst hat. Aber grundsätzlich bin ich da schon so offen, um ihm zu sagen, so hey, das ist halt einfach so. Man kann gar nicht alles richtig machen, weil es immer wieder neue Best Practices gibt.
Ja, das ist das Problem mit dem Prophet im eigenen Land, der selten gehört wird. Ich sage dann an der Stelle meistens dazu, bleibt mal ein bisschen cool. Wir sind eine Art Enthaftungsmittel für euch. Ihr dürft mir jetzt alles erzählen, was ihr wisst, was irgendwie Probleme sind in dieser Umgebung. Und dann schreibe ich das in meinen Report rein und damit ist es kommuniziert nach oben und dann kann keiner mehr sagen, habe ich nichts von gewusst. So, und damit seid ihr auch raus. Also das Thema Haftung ist ja auch im beruflichen Umfeld ein Thema. Wenn dann irgendwo wirklich was passiert und dann geht's in die Forensik, dann wird festgestellt, da ist dieses und jenes Update nicht gewesen und deswegen konnte der Angriff erfolgreich durchgeführt werden. Dann kann vielleicht jemand mal auf die Idee kommen zu sagen, ja, wer hätte denn den Job gehabt, das zu machen? Ah ja, der Herr Müller. Ja, wenn der Herr Müller seinen Job gemacht hätte, dann wäre jetzt das nicht passiert. Deswegen gehe ich mal zu einem Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und versuche mal, den Herrn Müller zu verklagen. So, vielleicht hat er irgendwie Privathaftung, vielleicht ist das ja möglich. Und dann kann man sagen, nee, hier guck mal, in dem Bericht von Marco, damals stand drin, dies und das wäre zu tun, hat sich keiner für interessiert. Ich bekomme nicht die Zeit und auch nicht die Mittel, um das zu lösen. So, was hätte ich jetzt tun sollen? Und das ist schon ein wichtiger Aspekt. So ein Bericht ist ein Enthaftungsmittel für alle Beteiligten in dieser Kette und nach NIS 2 natürlich auch ein Thema nach oben gesprochen. Wir haben die Verpflichtung, sobald die NIS 2 rechtskräftig und gültig ist, dass auch die Geschäftsleitung sich mit IT-Sicherheitsthemen zu beschäftigen hat, damit die auch verstehen, wovon wir reden. Weil häufig ist es ja wirklich klingonisch, was wir so von uns geben für die. Du hast jetzt gerade schon gesagt, eine klassische Ausbildung, formaler Bildungsweg, IT-Systemelektroniker oder Fachinformatiker ist hilfreich. Absolut, gebe ich dir recht. Gerade so, wenn man dann sagt, ja, jetzt bin ich auf dem Server. Wie komme ich jetzt in das Netzwerk? Naja, guck mal, vielleicht hat der ja zwei Zonen, zwei Netzwerkkarten. wenn ich auf dem Server drauf bin, kann ich ja versuchen, über die zweite Netzwerkkarte, die halt im LAN-Segment steht, vielleicht mich durchzuhangeln. Wenn man noch nie sich damit auseinandergesetzt hat, dass es überhaupt möglich ist, mehr als eine Netzwerkkarte, und wenn es eine virtuelle Netzwerkkarte ist in irgendeiner Virtualisierungsumgebung wie Proxmox oder VMware, dann werde ich mich natürlich schwer tun, diesen Angriffspfad halt auch zu sehen und zu verstehen. Also da gebe ich dir absolut recht. Jetzt kann man ja auch viele Sachen aus Büchern oder Online-Plattformen wie TryHackMe lernen. Wie schaut es da bei dir aus? Kannst du mit Büchern überhaupt lernen? Weil ich muss sagen, ich kann es nicht.
Also, schwierig. Dadurch, dass ich diesen Prozess, ja, also es gab zu der Zeit, wo ich angefangen habe, ja einfach auch keine so eine klare Linie, und die gibt's immer noch nicht, diese klare Linie, wo man sagt, okay, du machst jetzt genau das und danach bist du Hacker, sage ich mal, also oder Pentester allgemein, was man damit machen will. Aber ich habe auch am Anfang viel über YouTube geguckt, und dann, weil das immer verboten worden ist mit der Zeit, die ganzen Hacking-Themen auf YouTube, vor allem im deutschen Raum, bin ich dann auch auf TryHackMe gewechselt, und Hack the Box ist noch so eine Plattform, und Vulnhub ist eine Plattform, die wurde aber jetzt mittlerweile von Hack the Box gekauft, war auch immer ganz spannend, da waren vorgefertigte virtuelle Maschinen, also ISOs eben, hochgeladen worden, um diese Maschinen dann selber in seinem Lab zu hosten, um sie dann anzugreifen, und das fand ich immer ganz spannend, wird jetzt aber mittlerweile mit TryHackMe und Hack the Box eigentlich perfekt abgearbeitet. Und wenn es jetzt darum geht, einzusteigen in dieses Thema, dann würde ich da auch ganz klar auf TryHackMe verweisen, weil da gibt es schon so vorgefertigte Pfade. Es kostet auch nichts, das kann man, soweit ich weiß, sind diese Pfade auch zum größten Teil kostenlos, und man hat da dann eben schon Themen vorgegeben, um diese ganzen Grundlagen ja zu lernen. Und da würde ich jetzt mittlerweile einsteigen, weil, wie du schon sagst, Bücher, ich habe immer diese Humble Bundles gekauft, wenn du das kennst, und das sind ja meistens so diese Paktbücher, und das sind halt einfach Schinken immer, und sich so ein, das ist ja kein Roman, sag ich mal, den man spannend lesen kann, sondern das ist einfach nur reine Technik. Und um mal was nachzugucken, fand ich diese Paktbücher ja schon auch cool, aber um daraus zu lernen, ja, war immer schwierig dran zu bleiben. Also da finde ich einfach diese Praxis, die man durch TryHackMe oder Hack the Box hat, ja deutlich angenehmer, weil man direkt sieht, was das eben auswirkt, was man jetzt gerade lernt. Und um nochmal auf die Bücher zurückzukommen, es gibt eine Buchreihe von Sparkflow. Ich weiß nicht, ob du die überhaupt kennst. Das ist, also die heißen alle How to Hack, Like a Legend oder Like a Rockstar, Like a Pornstar, irgendwie sowas. Und die sind eher so romanartig geschrieben und beschreiben ja Angriffspfade, wie sich Threat-Aktoren eben in eine Bank einhacken. Und das ist, ich finde es ziemlich geil, weil du einmal dieses Außenrum hast, dieses Spannende hast, wie würde als nächstes vorgehen, aber du hast auch wirklich immer die technische Seite dazu. Also da hast du dann auch wirklich Command-Lines dazu, wie was funktioniert. Und selbst wenn du da nicht im Thema bist, dann sind das natürlich Hieroglyphen, diese Command Lines, aber die sind dann gar nicht so wichtig, um zu verstehen, was das dann alles macht, weil das sauber beschrieben ist. Und das fand ich eigentlich immer, ja, der Kompromiss zwischen einem Fachbuch, wo ich auch wirklich was vom Hacking lerne, und einfach einem Roman, wo irgendwas beschrieben wird, weil ich lese schon gerne Bücher, aber ich will einen Mehrwert fürs Hacking mit dabei haben, sage ich mal, wenn ich sowas lese. Und das ist so wirklich der Kompromiss, und das fand ich immer ziemlich geil.
Ja, da gebe ich dir recht. Um ein allgemeines Verständnis zu bekommen, ist so eine romanartige Darstellung schon super. Da ging es mir mit den Büchern von Kevin Mitnick so. Also gerade zum Beispiel Kunst des Einbruchs, Kunst der Täuschung, da lernt man halt sehr viel über menschliche Faktoren, oder eben auch seine eigene Lebensgeschichte Ghost in the Wires, die es leider nicht auf Deutsch gibt. Aber gut, wir sollten eigentlich alle Englisch können. Da kriegt man halt sehr viel mit, wie man Leute halt so hinmanipulieren kann oder einfach Vertrauenssituationen ausnutzt, um dann eben sich zum Beispiel auch irgendwo mal rein zu sneaken. Gerade solche Sachen wie Tailgating, ja, du musst einfach nur so aussehen, als ob du dazugehörst, und dich halt auch entsprechend verhalten. Dann halten die Leute auch die Tür auf der riesengroß steht, immer bitte einzeln eintreten und mit der Karte die Tür öffnen. Das funktioniert überraschend oft und sehr gut. Also man muss nur so wirken, als ob das richtig wäre, was man da gerade tut. TryHackMe bin ich definitiv bei dir, nutze ich selber sehr gerne. Das funktioniert für mich gut. Umsonst ist es nicht. Da muss ich eine kleine Korrektur einwerfen. Es gibt kostenfreie Kurse. Es gibt aber auch viele mittlerweile, die halt Geld kosten. TryHackMe kostet $14.99 im Monat. Finde es aber auch ganz gut. Das kann man gut verschmerzen, weil mit einem bezahlten Konto hat man halt auch seinen Lernfortschritt und auch die Zertifikate und Auszeichnungen von TryHackMe, die man dann ausdrucken kann. Die hast du nämlich sonst nicht.
Ah, okay, das weiß ich gar nicht.
Naja, da gibt's eine Menge Zertifikate, dass man nachweisen kann, vielleicht bei einer Bewerbung, dass man sich mit dem Thema Windows Server Hacking oder Linux oder sonst was beschäftigt hat. Was ich noch gerne benutze, ist Backdoors and Breaches für Termine mit Geschäftsführern und Entscheidern, um einfach mit einem Kartenspiel, entweder in physikalischer Kartenform, also ich habe die auch hier liegen, mit so einem 20-seitigen Würfel, kennt man ja aus so typischen Rollenspielen, Dungeons and Dragons und Co., das zu machen. Oder das gibt's auch im Browser, da kann man das dann auch machen, gerade gut für Teams-Termine, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt hier Game Master, ich gebe euch eine Situation vor und ihr habt jetzt diese 10 oder 20 Methodenkarten. Ja, wenn ich sage, keine Ahnung, bei euch ist das und das passiert, und dann sollten die Admins so intelligent sein und die Karte Log-Analyse spielen und vielleicht auch automatische Log-Analyse, damit halt dieses Problem das nächste Mal auftauchen würde. Weil wenn ich so ein solches System nicht habe, irgendwie ein CIEM mit einer vernünftigen Integration, dann kann ich den Log sammeln, bis ich schwarz werde. Aber wenn mir halt keiner sagt, hier ist ein Log oder eine Korrelation aus verschiedenen Logs, von der Firewall übers LAN bis hin zu irgendwelchen Portscans oder Versuchen, sich anzumelden mit einem Standard-Account oder einem Standard-Kennwort. Wenn ich das nicht mitkriege, dann kann ich es halt auch nicht verteidigen, die Situation. Und das sind halt alles so Sachen, um halt auch Produkte oder Lösungen oder Ansätze mal ein bisschen besser zu verdeutlichen. Das finde ich an der Stelle auch ganz gut. Ansonsten benutze ich gerne neben Hack the Box, hast du ja auch gerade schon gesagt, zum Beispiel Wargames Over the Wire. Das finde ich ganz gut. Das sind sehr kleine Labs, die halt tatsächlich noch über Telnet gespielt werden. Das finde ich ganz cool. Und ansonsten habe ich noch, was war das noch? Ich gucke gerade auf meine Liste. ThreatGen und Education Arcade. Das ist von Cybersecurity Gamification und Cybersecurity Awareness. Ich verlinke das alles unten in den Shownotes. Und Codebashing war auch eine ganz hilfreiche Plattform.
Mhm. Nee, sagt mir alles nichts. Also das Over the Wire, das sagt mir noch was.
Das ist das mit der Katze.
Ja, ja. Genau, und wie du schon sagst, es sind diese ganz kleinen Labs, in die man sich dann immer einwählt. Also ich habe auch so angefangen mit so kleinen Sachen, aber irgendwann das hatte ich ja vorher schon erwähnt, diese Informationsflut, irgendwann willst du mal so einen Pfad eben entlang schreiten, um dich auch mal technisch dann eben ja zu verbessern. Und da war halt dann für mich schon Anfang an klar, okay, jetzt müssen eben ja Zertifikate her, weil meistens ist so ein Zertifikat auch mit einem Theorieanteil, das heißt, du bekommst erst 1, 2, 3 Monate Zugriff auf die Lernplattform und dort lernst du dann auch diese ganzen Inhalte und im Nachgang musst du dann eben ja eine praktische Prüfung und ich habe meistens Zertifikate gemacht, die eben diese praktische Prüfung haben plus ein Reporting, weil das Reporting ist hier halt ja eigentlich genauso wichtig wie das Praktische, weil das ist das, woran du gemessen wirst am Ende vom Tag, wenn du in diesem Berufsfeld eben arbeiten willst. Dem Kunden ist es ja fast egal, was du praktisch dann drauf hast. Am Ende vom Tag ist der Report das, was du dem Kunden übergibst und das ist die Arbeit, die der Kunde dann sieht. Und dieses ganze Dokumentationsthema war mir auch schon bei den Zertifikaten immer wichtig, weil, wie du schon sagst, praktisch kann man immer super sein und praktisch sind auch viele ITler super, aber diesen Dokumentationssprech und das dann auch eben sinnvoll und verständlich für Laien, sage ich jetzt mal, zu erklären, das ist nochmal eine andere Spur und das war mir immer ganz wichtig, dass das bei den Zertifikaten, die ich mache, auch mit dabei ist, dass man halt einfach so einen Report mit abgeben muss.
Jetzt hast du natürlich eine Menge Zertifikate gemacht. Macht es für Einsteiger Sinn? Sollte man sich direkt mit den Zertifizierungen auseinandersetzen oder würdest du sagen, nee, also muss man nicht, irgendwas davon könnte man auch weglassen zum Beispiel?
Ja, generell, also wenn es ums Thema Zertifizierungen geht, da gibt es vom Paul Jeremy eine Zertifikats-Roadmap. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Also Die ist ganz interessant, weil da es gibt ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Themen in der IT-Security. Weil ich sag mal, Netzwerk und Firewalling gehört ja auch zur IT-Security, hat jetzt aber erstmal wenig mit meinem Pentester-Zeug zu tun. Deswegen kann man sich an so einer Zertifikats-Roadmap eben orientieren, auf welcher Ebene, also wie schwer ist so ein Zertifikat und für welchen Bereich ist es denn geeignet? Also ist es eher ein Compliance-Thema, ist es eher ein IT-Security-Thema im Bereich Firewalling oder ist es dann DevOps, SysOps oder dann dieses Pentesting-Thema, also Verteidigung und Angriff? Und auf dieser Roadmap sieht man dann eben unterschiedliche Zertifikate und ob man die jetzt alle machen sollte oder muss, das ist immer so ein persönliches Thema, weil man sich natürlich persönlich für bestimmte Themen dann ja mehr interessiert, wie ich sage jetzt mal API-Pentesting oder Web oder OSCP, was jetzt eher so ein Netzwerk generelles Thema ist, oder wie dieser CRTP, den ich gemacht habe, der sich jetzt aktiv aufs Active Directory und auf ADCS beschränkt. Also ob man die machen muss, würde ich sagen, nein, ganz klar, aber sie sind ein sehr, sehr wichtiger Schritt in deiner Entwicklung, weil du weißt, wenn du so ein Zertifikat gemacht hast, das deckt immer einen super Rahmen eben ab an einem Skillset, das man da erwirbt. Und deswegen, ich persönlich mache gern Zertifikate, weil man dann eben den Anfang und das Ende kennt. Und sonst, ja, also empfehlen, wenn man jetzt ganz neu ist, würde ich erstmal mit TryHackMe und sowas anfangen. Aber der EJPT von Elan Security, was ja so ein Junior Penetration Testing Zertifikat ist, der ist auch schon am Anfang seiner Karriere, sag ich mal, machbar, weil er auch nur, ich glaube, $200 oder sowas kostet. Also das ist jetzt auch nicht das Geld, wo man sagt, okay, nee, wenn das dann nichts wird, dann habe ich einen Haufen Geld versenkt, wie beim OSCP, wo du eher so im 2.000-Euro-Bereich bist. Und das Schöne ist beim EJPT, du hast unterschiedliche Fragen, dazu hast du Multiple Choice und musst diese Multiple Choice Fragen beantworten, indem du eben in einem praktischen Lab Sachen suchst. Und da hast du dann immer durch diese Multiple Choice Antworten ja schon so eine grobe Richtung, wo es hingeht. Also du bist nicht ganz aufgeschmissen, sage ich mal. Und das fand ich vor allem als Anfänger ziemlich geil, weil das ganz basic Werkzeugbenutzung auch eben ist und die Erfolge, die man halt dann immer feiert, wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt einen Monat bis ein Jahr reingekniet und habe für das Zertifikat gelernt und am Ende vom Tag habe ich es dann bestanden. So, ich fand das immer super Erfolge und ich werde da auch weitermachen. Also ich habe auch noch ein paar Zertifikate in Aussicht, die ich machen will, aber es muss natürlich auch immer, also es kostet einfach auch unglaublich viel Zeit, die nebenbei einfach so mitzumachen.
Einmal das und manchmal ist die Prüfungssituation halt auch nicht ganz so einfach. Das lerne ich immer bei den Microsoft-Zertifikatsprüfungen, wenn man dann noch irgendwie so einen Online-Proctor dabei hat, der einem halt über die Kamera zuschaut. Das stresst mich dann schon immer, weil ich genau weiß, da guckt jemand jetzt, was ich da tue. Dann musst du einmal die Kamera durch den Raum schwenken, dass nicht irgendwer unterm Tisch mit einem Spiegel sitzt und die Fragen für dich dann irgendwie beantwortet oder einsagen kann, die Antworten dazu. Und du darfst dann nicht essen und trinken während der Prüfung und du darfst auch nicht rauchen oder irgendwas. Und ich qualm ja gerne E-Zigaretten. Wer mich kennt, der weiß das. Habe ich schon erlebt. Du sitzt da gerade in deiner Prüfung, überlegst und dann greifst du halt einfach, weil es die Gewohnheit ist, zur Dampfe und dann geht ein Chatfenster auf und dann steht dann da, Sir, please stop smoking. Und dann denke ich mir auch, was willst denn du jetzt? Ich bin hier in der Prüfung, geh mir nicht auf den Keks. In einem echten Prüfungsschulungszentrum würdest du auch nicht in dem Raum qualmen. Insofern verstehe ich das schon. Aber es ist halt ein bisschen nervig, gerade in so einer Prüfungssituation.
Ja, also ich kenne das auch. Also vor allem OSCP war so ein Zertifikat mit Proctor und wie du schon sagst, man muss dann mit seiner Kamera den ganzen Raum zeigen, unter den Tisch, hinter einem, neben einem.
Die Ohren, ob man nicht irgendwie was drin hat im Ohr.
Ja, genau. Ja, also fand ich schon auch komisch, aber ich meine, am Ende vom Tag gibt es halt trotzdem viele, die dann hier bescheißen wollen und das soll ja nicht der Anspruch sein, wenn man so ein Zertifikat eben macht.
Ja, ein Bekannter von mir, der hat damals sich die Google Glass mit Sehstärke machen lassen und der durfte deswegen nicht in der Prüfung teilnehmen. Er hat die aber gebraucht, er hatte keine andere Brille, ja, dann Pech gehabt, weil es ist eine Cam drin und es ist ein Mikro und ein Kopfhörer drin. Insofern, blöd. Ja, verstehe ich dann auch, dass er da angedockt ist oder aufgelaufen ist an der Stelle, weil es halt trotzdem zu einfach wäre. Ja, Gut, ja, TryHackMe als erste Möglichkeit, um reinzuschnuppern, glaube ich, ist für das, wenn man gerade am Anfang steht, schon gut, dass man sich da mal ein Bild verschaffen kann, sich selber seine Rolle überlegt anhand dieser Skill-Matrix bei TryHackMe. Wenn man sagt, man möchte jetzt Red-Teamer werden, was ist das überhaupt? Oder man will irgendwie Blue-Team und Defender sein und dann entsprechend die Labs mal durchmacht, um auch zu sehen, wie hoch ist denn die Anforderung? Oh, jetzt brauche ich hier PowerShell, hier brauche ich jetzt auf einmal Perl oder irgendwas oder irgendeine andere Programmierergeschichte. Ist mir zu hoch, verstehe ich nicht, dann brauche ich eigentlich nicht den ganzen Pfad anfangen, wenn ich nicht in der Lage bin, mich da irgendwie einzufinden. Also ich sag mal, wer jetzt wirklich da Bock drauf bekommt während dieses Gesprächs und jetzt auf der TryHackMe-Seite schon steht, gibt die $14 mal aus oder 15 und guckt euch das einfach an, um da mal reinzugrätschen. Und ich glaube, ein typischer Fehler, den viele machen, die jetzt da am Anfang sind, die wollen halt einfach zu viel und scheitern und zerbröseln dann daran, dass es halt einfach eine Truckload an neuen Themen ist. Und das sage ich auch immer zu unseren Lehrlingen. Lest nicht die CT, lest die IX. Nehmt das schwierigste Thema für euch raus, was es gibt. Das, wo ihr am wenigsten von versteht, und dann fangt an zu recherchieren. Ja, googelt das Ganze oder fragt mal ChatGPT oder so, wie geht das denn, um da irgendwie einen Einstieg reinzufinden. Also die eigene Fähigkeit sollte nicht die Messlatte sein, sondern wirklich irgendwas Komplizierteres, um auch das Lernen wieder zu lernen. Weil das ist auch was, wenn man länger irgendwo schon aus der Schule raus ist, tut man sich möglicherweise sehr schwer, wieder zu lernen und konzentriert wirklich ein paar Stunden am Computer zu hocken und sich in irgendein Thema reinzuknien. Weil die Zeit hat man als normaler Admin nicht und dadurch verlernt man das auch. Merke ich immer wieder, durch diesen typischen Support werden die Leute halt drauf getaktet, schnell zu reagieren, am besten bei Themen, die sie schon kennen. Also Passwort-Resets nach dem Volksfest sind ein beliebtes Thema, weil die Leute ihr Passwort einfach vergessen haben, weil die 12. Maß einfach zu viel war. Und das kann man natürlich schnell und easy machen. Das kriege ich auch mit einem Lehrling am zweiten Tag auf die Reihe, dass der halt in der Lage ist, solche Tickets zu lösen. Aber sich wirklich konzentriert hinsetzen und sich in irgendein Thema reinzuknien, das muss man auch können und wollen.
Ja, das ist ja auch vor allem beim OSCP ist ja diese Try-Harder-Mentalität ja sehr ausgeprägt. Und das ist was, wo viele Leute auch dran zerbrechen. Also es gibt da einfach trotzdem viele Rabbit Holes, wo man sich, ja, ich sag mal, dumm und dämlich sucht, weil es da eigentlich gar nicht weitergeht, weil es eine Sackgasse ist. Aber wenn man dann trotzdem weiterkommt und dann die richtige Schwachstelle findet, das ist halt dann schon, ja, wieder ein Adrenalinschub, sage ich mal, wenn man dann eben weiterkommt. Und ja, das ist aber in der IT so. Also wenn man einen IT-Beruf hat, das ist auch ein Handwerk, aber die Technologien, die wandeln einfach so schnell. Das heißt, wenn man in diesem Beruf wirklich Fuß fassen will und auch drin bleiben will, dann gehört eigentlich so eine Weiterbildung, eine dauerhafte Weiterbildung immer dazu, weil ich sag mal, jetzt mit KI ist der neueste Trend, jetzt dann kommen wieder Quanten, was weiß ich, was alles kommt. Da gibt's ja jedes Jahr jetzt was Neues, was man lernen muss. Und ja, vor allem auch die Verteidiger und Angreifer, das ist ja auch wieder so ein Katze-Maus-Spiel. Die Angreifer finden wieder irgendeine Möglichkeit einzubrechen, die Verteidiger schließen das wieder. Es kommt wieder eine neue Technologie, die Angreifer finden wieder was und die Verteidiger schließen es wieder. Und da muss man schon dranbleiben und wie du schon sagst, Lernen ist eigentlich ein sehr wichtiger Skill. Und was ich hier noch dazugeben kann, anfangs hatte ich immer nach viel deutschen Resources und Content gesucht, aber Englisch ist ja einfach so die Sprache der Wahl und man muss eigentlich schon zwingend Englisch können, damit man in diesem Bereich auch Fuß fassen kann, weil egal, ob es jetzt Werkzeuge sind, also Tools, die man benutzt oder Artikel, also Recherche, die man betreibt, es ist der Großteil, ich würde sagen 90% ist eigentlich Englisch.
Ja, absolut. Also ich empfehle auch den meisten wirklich, installiert euer eigenes Betriebssystem mit Englisch als Standardsprache, auch Server, weil dann findet man auch leichter einfach was.
Ja, weil die Begriffe halt einfach Englisch sind. Also auch wenn man jetzt Deutsch spricht, wird man Großteil die englischen Begrifflichkeiten dafür verwenden, weil die halt einfach so heißen.
Jetzt hatten wir vorhin schon mal Ethical Hacking gesagt. Warum ist denn die Ethik beim Hacking, beim Ethical Hacking so ein wichtiges Thema? Warum ist das eine zentrale Rolle?
Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Also man hat einfach ein...
Danke, Onkel Ben.
Also die Werkzeuge, die man eben beim Hacking benutzt, die kann man eben auch böswillig einsetzen. Und das ist ja wie Kampfsport oder wenn man jetzt eine Schusswaffe führt als Polizist. Also es kommt immer darauf an, was man damit macht. Und ein Polizist wird jetzt auch nicht so rumlaufen und wahllos Leute abschießen. Also das ist eigentlich genau die gleiche Verantwortung, die man auch beim Hacken hat, weil man kann, wenn man will, böswillige Sachen damit machen. Und das Problem daran ist, wir wollen ja auch ein Vertrauen in die Branche ausstrahlen damit, also mit unseren Fähigkeiten. Und man sieht ja in Deutschland mit diesem Hacker-Paragraphen, dass es anscheinend noch nicht angekommen ist, warum wir diese Werkzeuge eben benutzen müssen, wie wir sie benutzen. Und wenn wir da von Ethical Hacking sprechen, dann ist das eben ein ja sorgsamer und verantwortungsvoller Umgang mit diesen Werkzeugen, weil man eben ganz schnell ja ins negative Licht gerückt wird. Und aktuell ist es ja wieder dieses ganze Drohnenthema beispielsweise. Und das ist vergleichbar mit dem Hacking-Thema, weil ich bin, ich fliege auch Racing-Drohnen, aber da ist es eben jetzt nicht so, dass man jetzt 1 Kilometer weit von seinem Ort wegfliegt, sondern man fliegt eigentlich nur 20, 30 Meter um sich selber rum, um damit zu fliegen. Aber durch diese ganzen Drohnensichtungen jetzt wird eben so dieses Hobby eben auch kaputt gemacht oder auch die gewerbliche Anwendung von Drohnen, weil natürlich immer, oh, da fliegt jemand, ich rufe die Polizei, sage ich mal. Also ist jetzt auch ganz schwierig, da eben zu fliegen. Und so ist es beim Hacking auch. Also das ist ja im Endeffekt ein Beruf, aber man kann diesen Beruf gar nicht sorgfältig ausüben, weil man hat jetzt in der Vergangenheit ja schon öfter gesehen, dieses Modern Solution Thema, wo dann diese Hausdurchsuchung bei diesem IT-Spezialisten eben war oder auch von der Lilith Wittmann gab es auch ein paar ja interessante Themen, die eben da viral gegangen sind. Also das ist in der deutschen Politik noch nicht so angekommen, dass das eigentlich sehr wichtig wäre, den IT-Sicherheitsforschern hier ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Und deswegen ja, ist es wichtig, dass man damit eben mehr verantwortungsvoll umgeht. Und diesen verantwortungsvollen Umgang, den kann man auch trainieren. Also man soll natürlich jetzt nicht wahllos irgendwelche Systeme hacken, sondern in der Regel hat man ja eine Erlaubnis von seinem Auftraggeber, der eben sagt, okay, du darfst das eben angreifen und du darfst das testen. Und wenn man das nicht hat, dann gibt es ja Bug-Bounty-Programme, wo man sich anmelden kann, wie HackerOne beispielsweise. Und da schreiben Firmen eben aus, was man angreifen darf. Und das wären auch so Anlaufstellen, die man dann eben, ja, ich sag mal, hacken kann, weil es juckt natürlich in den Fingern, wenn man sagt, okay, ich sehe da jetzt schon irgendwas und da könnte jetzt was dahinter sein, aber am Ende vom Tag muss man damit eben verantwortungsvoll umgehen und das ja ist dann eben der Unterschied zwischen legalen und illegalen Aktivitäten, die man macht.
Ja, danke dir. Gerade die Analogie zu den Drohnen passt da fantastisch dazu. Finde ich, ist eine gute Brücke. Ich werde das Thema Modern Solution und Lilith Wittmann auf jeden Fall unten mit in die Shownotes reinpacken. Da könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen für den Kontext, was da genau gewesen ist. Und ja, von dem her glaube ich, gut erklärt. Das sage ich auch in meinen Kursen. Also ich halte ja zu diesen Sachen auch Schulungen bei uns über die IQ, unsere Schulungstochter. Ich zeige euch eine Menge Sachen, die man machen kann. Aber wenn ihr jetzt was ausprobiert, dann geht jetzt nicht her und macht mal irgendwie irgendwelche Angriffe auf Volkswagen.de oder so. Das wäre jetzt nicht gut, weil damit könnte es relativ schnell Ärger geben. Und wenn ihr sowas tun wollt, dann macht es bitte von eurer privaten IP zu Hause. Das ist dann euer Bier. Weil bitte nicht aus dem Corporate-Netz, weil das kommt ein bisschen blöd, wenn dann auf einmal die Polizei dasteht und sagt, ja, wir haben hier einen Portscan und Angriffsversuch gesehen von dieser IP-Adresse. Was macht ihr hier? Das wirkt halt doch relativ schlecht und geschäftsschädigend insofern. Dafür gibt's Plattformen, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal genannt, wo ihr solche Sachen ausprobieren könnt, auch schadfrei ausprobieren könnt. Da gibt's extra virtuelle Maschinen, die halt Schwachstellen haben, damit man mal ausprobieren kann, wie es denn geht. Ja, gut. Mal so eine Frage Richtung Ende heute, weil ich muss so ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr hier arbeiten. Ich habe mir ein Uber bestellt, das kommt in einer Viertelstunde. Was würdest du heute anders machen, wenn du neu anfangen würdest?
Also was ich anders machen würde, ich würde von Anfang an gleich TrackMe als Richtung, sage ich mal, nehmen, so einen Pfad eben auswählen und mich in so einen Pfad einarbeiten, egal ob das jetzt in die IT-Security, also in die Verteidigerrichtung geht, als Analyst, als in die digitale Forensik oder in die Pentester-Richtung. Ich würde mir einen Pfad aussuchen und eben diesen Pfad durcharbeiten, weil man nur so auch dann den Einblick in diesen Pfad bekommt. Und ich würde anfangen, gleich von Anfang an sauber zu dokumentieren. Also man lernt eben Werkzeuge kennen. Diese Werkzeuge bestehen dann aus Befehlen. Ich sage jetzt mal Nmap oder so ein Dirbuster, was eben ja ganz klassische Werkzeuge sind, die man benutzt. Und das würde ich von Anfang an gleich sauber dokumentieren, damit man schnell auch wieder auf seine Befehle zugreifen kann. Weil ich habe das zu oft gehabt, dass man eigentlich ja das ganze Thema schon 10-mal gemacht hat, aber dann seine Befehle nicht mehr findet. Und ja, das kann ich eigentlich nur mitgeben. Also saubere Dokumentation und gleich von Anfang an mit TryHackMe anfangen, um ja so eine grobe Richtung schon vorgegeben zu haben, was für Lerninhalte wichtig sind.
Ja, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, bitte verlasst euch nicht zu sehr auf irgendwelche KIs bei diesem ganzen Thema. Wenn ihr jetzt irgendwie meint, ich lasse mir jetzt da mal einen Code machen, weil ich schaffe, irgendwie Claude oder ChatGPT davon zu überzeugen, dass ich legitimiert bin, diese Sachen zu machen, die ich davor habe, dann gibt es dann irgendwie einen Output zu eurem Prompt und der funktioniert dann vielleicht jetzt gerade. Wenn ihr das aber dann im echten Fall mal braucht, müsstet ihr entweder in eurer Chat-History in der jeweiligen KI suchen. Und ich finde es auch besser, kein Copy-Pasting zu machen, sondern das Zeug wirklich zu tippen. Dann lernt man auch so ein bisschen, wie funktionieren denn Befehle in der jeweiligen Shell. Und das ist auf jeden Fall auch was ich regelmäßig sehe, dass Leute dann meinen, haha, ja, es gibt auch immer so Walkthroughs zu diesen TryHackMe-Sachen, wo man dann einfach mal eben gucken kann, wenn jemand das Lab schon gemacht hat, dann kann man einfach copy-pasten die Antwort. Und da finde ich es gut, dass TryHackMe die Labs öfters ändert. Das heißt, Antworten aus irgendeinem Walkthrough funktionieren vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr. Und dann sitzen die Teilnehmer bei mir im Kurs ganz verzweifelt. Bis dahin waren es die vollen Sprinter. Und auf einmal hängen sie total hinterher. Und dann sage ich, na, die richtige Antwort im Walkthrough nicht gefunden? Ja, dann vielleicht selber den Kopf benutzen. Das könnte hilfreich sein, weil dann lernt man auch was dafür dabei.
Ja.
Gut, ja, nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Ich fand es sehr aufschlussreich. Und falls jemand jetzt Interesse hat, das Ganze lernen zu wollen, guckt in die Shownotes. Wenn jemand Interesse hat, einen Pentest zu beauftragen, ihr findet den LinkedIn-Link zu Marco auch unten in den Shownotes. Könnt ihr euch gerne mit ihm vernetzen und vielleicht kommt ja da tatsächlich mal ein Auftrag dabei zustande. Ansonsten sind wir natürlich auch da. Wir bieten solche Leistungen auch, nachdem wir erstmal im Kleinen von draußen drauf geguckt haben. Und da könnt ihr euch natürlich auch gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten sind auch wie immer in den Shownotes. Und falls ihr jetzt sagt, Mensch, die beiden haben einen Krampf erzählt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, entweder als Text unterhalb von der Folge, wenn ihr das Ganze auf Spotify hört, da gibt es die Feedback-Funktion, oder halt auch gerne über den Speakpipe-Link, der in den Shownotes steht, dann lasst mir eine Sprachnachricht da. Da gehe ich dann natürlich auch sehr gerne drauf ein. Und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende von dieser Folge Blue Screen. In der nächsten Folge, ich verspreche es jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, ob das tatsächlich zustande kommt, weil auch da ist die Terminfindung nicht so einfach, werde ich mich über das Thema digitale Souveränität mit dem Professor Dr. Dennis Kenji Kipke mal austauschen. Den kennt ihr vielleicht. Der ist auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen, bei Tagesschau und Tagesthemen eben als Experte für das Thema Cyberresilienz und Compliance und auch Souveränität. Der sitzt auch zusammen mit dem Gast, den wir auch schon dieses Jahr hier hatten, mit dem Manuel Attuk in der AG Kritis, ist auch als Berater im Bundestag regelmäßig aktiv. Und ja, sofern denn die Podcast-Götter und die Kalendergötter wollen, wird dieses Interview das nächste, was ich euch hier zur Verfügung stellen kann. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bleibt vor allem sicher und aufmerksam. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder einschaltet bei uns hier. Marco, dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, herzlichen Dank auch für die Plattform hier.
Gerne, ciao.
Ciao.